Liebe Zuhörende, willkommen bei der nächsten Folge des Sotstrap Podcasts. Unser Trademark ist ja Kongress-Podcasting, mehr oder weniger seriös, und das setzen wir fort. Und es ging dieses Jahr weiter. Ein Jahr nach unserer Begründungsphase gibt es dieses Jahr den DGS-ÖGS-Kongress. DGS. Darüber wollen wir heute ein wenig sprechen. Hallo! Hallo Theresa,
hi.
Hallo Paul, hallo Ajit.
Hi.
Vielleicht sollten wir erstmal sagen, um welchen Kongress es geht. Es geht um den Kongress, der, habe ich ja schon im Intro schon gesagt, der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und der Österreichischen Gesellschaft für Soziologie. Das ist der Dreiländerkongress, der dieses Jahr aber ein Zweiländerkongress ist. Über die Gründe, warum die Schweiz nicht dabei ist, wissen wir es nicht genau. Und das Thema ist die Post-Corona-Gesellschaft, Pandemie, Krisen und Folgen. Und darüber berichten wir heute ein wenig post hoc, ganz selektiv und impressionistisch.
Ja, und auch so ein bisschen, glaube ich, so im Zustand der Erschöpfung jetzt tatsächlich so nach zwei, drei Tagen, ne? Würde ich jetzt überhaupt nicht. Ich würde aber auch zumindest nochmal anmerken wollen, dass natürlich in dem Titel dieser Veranstaltung Post-Corona-Gesellschaft in Fragezeichen gesetzt wurde. Also befinden wir überhaupt in entsprechender Post-Corona-Gesellschaft? Und ich glaube, dass man zumindest, als man diese Tagung entwickelt hat und auch den Gedanken dieser Tagung entwickelt hat, zumindest davon ausgegangen ist, dass wir tatsächlich uns jetzt in der Phase befinden, wo das alles ein bisschen abgeklungen ist. Und genau das war aber eigentlich nicht der Fall. Und das fand ich tatsächlich durchaus auch spannend. Also es war gewissermaßen auch nochmal eine Krisensituation, wie man eigentlich mit dieser derzeitigen Situation umgeht. So
der
zumindest mein Eindruck.
Der Kongress selbst, meinst du?
Ja, schon. Also ich hatte so bei einigen Veranstaltungen oder Sessions den Eindruck gehabt, dass man schon irgendwie auch auf diesen Titel insofern eingegangen ist, als dass man seine Enttäuschung auch durchaus Luft gemacht hat. Ja, dass es halt doch noch nicht überwunden ist, dass wir uns doch halt eben entsprechend in einem digitalen Format treffen und eine bunte Vielzahl an Vorträgen halt wieder nur vor dem Rechner halt hören. Ne? Mhm.
Interessant fand ich, dass also der Titel dieses Kongresses tatsächlich sich durch ziemlich viele Sessions durchgezogen hat. Also sehr häufig hat man ja Kongresse mit einem rumpelt im Karton. Sehr schön fand ich ja oder interessant fand ich, dass ich auf diesem Kongress der Kongresstitel durch die verschiedenen Sessions ziemlich konsequent durchgezogen hat. Sehr häufig gehen wir ja auf Kongresse, die dann einen allgemeinen Titel Ungleichheit, Spannungen, Krisen, wie auch immer hat. Und dann baut jeder seine Sessions so dazu, dass es irgendwie mit ganz allgemeinen Konzepten was zu tun hat. Und ich hatte den Eindruck, dass bei diesem Kongress Corona doch wirklich sehr im Zentrum fast aller Sessions stand. Zumindest derjenigen, die ich gesehen habe.
Und was ich zumindest spannend fand, ich hätte im Vorhinein gedacht, dass ich nach drei Tagen, glaube ich, Corona nicht mehr hören kann oder irgendwann sich so eine Erschöpfung über das Thema einstellt. Aber ich fand, dass ich sozusagen durchweg spannende, also bis wirklich zum letzten Tag spannende Sessions hatte, die irgendwie dem nochmal eine neue Facette, also sozusagen wie viele verschiedene Perspektiven man da drauf werfen kann, ne? Sozusagen thematisch, ganz konkret um Corona, aber auch theoretisch abstrakt, ne? Wo es um Theorie der Corona-Gesellschaft oder sozusagen den Krisenbegriff und so ging, also auch Dinge, die sozusagen über Corona hinausgingen. Das fand ich wirklich sehr, sehr spannend.
Darauf sozusagen direkt eingehen. Ich stimme da voll und ganz zu. Und ich glaube, das, was ich so am meisten auch vielleicht so ein bisschen überrascht hat, ich muss zugeben, ich war zu Beginn der Tagung auch wieder ein bisschen skeptisch. Was wird das jetzt halt irgendwie? Passt das oder nicht? Ich fand das ganz interessant, weil ich glaube, ich so das Gefühl hatte, so in den letzten 14, 15 Monaten natürlich zum Teil eher so selektiv oder eher sporadisch soziologische Einlassen zu Corona gehört zu haben. Natürlich gab es auch entsprechende Formate, wie irgendwie den Podcast von WZB, wo dann halt aus soziologischer Perspektive sehr, sehr viel über Corona geredet wurde. Aber ich fand, glaube ich, die Dichte und den Facettenreichtum, also sowohl was die empirischen Felder anbelangt, als auch die theoretischen Zugänge, die Fragen von soziologischen Diagnosen, wo ja auch dann durchaus auch soziologische Diagnosen aus den vergangenen Monaten auch mal in Zweifel gestellt wurden. Das fand ich total spannend und auch durchaus inspirierend. Und deshalb war ich tatsächlich, je länger dieser Kongress dauerte, natürlich einerseits wieder froh, dass es vorbei war, aber auch tatsächlich irgendwie inspiriert und fasziniert von der Bandbreite, die das Fach zu bieten hat.
Habe ich dich gerade richtig verstanden, dass in Beiträgen reflexiv diskutiert wurde, wie die soziologische Diagnose in Bezug auf Corona und Folgen geglückt ist sozusagen oder weniger fruchtbar war? Und wenn das so war, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, hat in diesem Kongresskontext die Soziologie sich als Wissenschaft stärker reflexiv reflektiert, als ich das bisher sonst so wahrnehme? Also hatte das eine dominantere Stellung, dass die Soziologie als soziologische Perspektive in der Gesellschaft und ihre Funktion stärker in den Vordergrund gerückt hat?
Also was auf jeden, also es sei denn, Ajit möchte.
Nee, ich sage danach noch was dazu.
Okay, also was ich auf jeden Fall interessant fand, ist, dass es natürlich, glaube ich, ich habe es nur ein oder zweimal gehört bei so Hauptveranstaltungen, aber es gab auch noch einen Haufen Sessions dazu. Natürlich diese Idee immer, SoziologInnen sagen vor SoziologInnen, dass die Soziologie mehr gehört werden müsste. Das fand ich ehrlich gesagt war für mich eher eine, naja, nicht Enttäuschung oder so, aber das ist halt was, was in der Sicht immer nicht spannend ist, weil es dann doch irgendwie die Katze sich da selbst in den Schwanz beißt oder so. Also das erzählen wir immer unter uns und dann sind wir mal ganz, ganz erschüttert, dass die anderen nicht auf uns hören und dann diskutieren wir darüber, wie wir es schaffen können, dass die anderen auf uns hören und dann geht's, ne, so ging es ja auch ein bisschen darum, dass die Feuilleton-Soziologen nicht gedisst werden sollen. Andererseits, glaube ich, hat man an dem Kongress sehr gut gesehen, dass gerade viele empirische und dichte, tiefe Forschung, dass die halt einfach die Zeit auch gebraucht hat, also plus, um das nebenbei auch zu sagen, wir von der Pandemie ja unterschiedlich betroffen waren. Das heißt, Leute eben auch keine Zeit hatten, weil sie Kinder zu Hause hatten, weil Homeoffice stressig ist und so weiter und so fort. Also das heißt, das dauert auch ein bisschen. Und das finde ich eher ein bisschen schade, dass natürlich viele vielleicht auch gegenwartsdiagnostische Schnellschüsse oder wo die Leute sozusagen Dinge in der Schublade hatten und gesagt haben, seht, das, was ich schon immer gesagt habe, passt hier auch, dass die natürlich weit vorne dran waren. Und ich glaube, jetzt kommen sozusagen detailliertere, längere, natürlich auch Dinge, die vielleicht ein bisschen den Prozess in den Blick nehmen. Ne? Und ich glaube, in der Sicht, in einem, finde ich, sehr, sehr guten Vortrag habe ich aber einen, der dann doch für einen Empiriker etwas ernüchterndsten Sätze gehört, ne? Dass dann Leute so einen Schnellschuss machen und sagen, für die Empirie habe ich keine Zeit. Dann stehst du so da und denkst so, ja, als wenn die Leute, die sozusagen analytisch-empirisch arbeiten, egal ob Quanti oder Quali, das eigentlich nur aus Jux und Dollerei täten, ne? Und das finde ich manchmal so ein bisschen ein Ungleichgewicht dann, dass vielleicht sozusagen diese diagnostischen Schnellschüsse oder Anschlüsse an die eigenen Arbeit natürlich schneller da sind, ne? Dadurch natürlich vielleicht auch Aufmerksamkeit bekommen. Aber ich glaube, so die Mega-Corona-Werke kommen vielleicht sogar erst noch. Und zumindest den Glauben habe ich gewonnen.
Also zwei Punkte. Der eine Punkt, den Theresa noch angesprochen hatte, war die Selbstreflexion der Soziologie. Da könnten wir zum Beispiel über den Einführungsvortrag nochmal sprechen oder über verschiedene Sessions, in denen wir hatten in Vorgesprächen ja auch drüber gesprochen, dass wir erwarten, dass sehr viel über die Rolle von Expertinnen, Experten, Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft und ähnliches. Das war auch ein sehr dominantes Thema, denke ich, auf der Konferenz. Aus meiner Perspektive dann doch nicht so viel, wie ich erwartet hatte, aber das kann auch meine Auswahl der Sessions, in denen ich war, gelegen haben. Das wäre der eine Punkt, das ist ein interessantes Thema und die andere Frage ist, was mir auch aufgefallen ist, also ich hatte die WZB-Sachen am Anfang auch verfolgt und fand die auch total super, irgendwann ist dann mein Interesse ein wenig eingeschlafen und ich habe das dann nicht mehr besucht, ich weiß nicht, ob ihr da noch dabei wart in diesem Kolloquium, ich hatte dann auch noch andere Sachen auf dem Schirm, aber ich habe jetzt den Eindruck, dass die Diskussion, wie Paul ja auch sagt, jetzt so ein bisschen fundierter und gesättelter ist, dadurch, dass sie auch jetzt von Sektionen, Ad-Hoc-Gruppen und so, wo verschiedene Leute auch mal das Wissen auf ein spezifisches Thema zu Corona mal zusammengetragen haben. Also was weiß ich, Corona und häusliche Gewalt, Corona und Veränderungen von Online-Kommunikation, Corona und XY. Ja? Also dass wir verschiedene Themen haben, wo das dann wirklich gegenstandsfokussiert und aus verschiedenen Perspektiven in den Sessions behandelt wurde, was halt Sektionen und Ad-Hoc-Gruppen geleistet haben. Dadurch hat es das wieder interessant gemacht. Und auch substanziellere Ergebnisse, denke ich, wurden da auch präsentiert.
Ja, ich würde dem einfach nur zustimmen wollen und zumindest auch noch ergänzen zu dem, was Paul gesagt hat, dass ich natürlich schon auch interessant finde, dass also natürlich einerseits ist uns natürlich daran gelegen, dass die Soziologie in der Öffentlichkeit sichtbar wird. Das Problem ist natürlich auf der anderen Seite, dass es halt dann ein paar wenige Leute sind, die sich dann immer wieder zu Wort melden, sodass da eine spezifische Perspektive dann irgendwie auch in der Öffentlichkeit Platz findet, aber wenig soziologischer Diskurs. Und aus so einer Tagung oder aus so einer Konferenz hast du natürlich dann schon nochmal einen etwas anderen Widerhall. Also auch unterschiedliche soziologische Perspektiven, die auf ein bestimmtes Thema, auf einen bestimmten Gegenstand, auf eine bestimmte Forschungsfrage oder wie auch immer dann irgendwie auch angewendet wird. Und das fand ich tatsächlich einfach ganz schön. Das war das, was ich gewissermaßen noch zu dem ergänzen wollte. Also es ist halt eine andere Diskussion, es ist ein anderes Diskussionsforum, das finden wir natürlich so eher selten in der Öffentlichkeit, dass halt 4, 5 Soziologinnen gemeinsam irgendwie auf einem Podium sitzen oder in einer Talkrunde, sag ich jetzt mal, ein bisschen überspitzt und da in der Öffentlichkeit mal soziologisch diskutieren. Meistens sind es ja irgendwie, ich sag jetzt mal vorsichtig, Auserwählte, die da halt sitzen und über Redtheorien reden.
Das finde ich eine spannende Beobachtung, dass sich dadurch sozusagen wie man miteinander spricht, unterscheidet, ob da quasi sozusagen der oder die Quotensoziologin sitzt oder ob sozusagen Soziologinnen untereinander sprechen. Zur Reflexion ist mir noch ein was eingefallen, was natürlich ein bisschen eine Leerstelle war, die natürlich in ein paar Veranstaltungen eine Rolle gespielt hat, aber glaube ich nirgendwo zentral. Wäre natürlich dieses, dass Leute auch gesagt haben, ne, so Richtung ich bin Hanna oder eben Situation des Mittelbaus, hätte natürlich, also ich meine sozusagen diese Selbstreflexion der Soziologie hat in dem Sinne gefehlt. Also obwohl es, wie gesagt, partiell aufgenommen war. Aber zum Beispiel gab es ganz viel sowas wie ne, Forschen unter Corona-Bedingungen, methodologische, epistemologische Fragen und da gab es viel dazu. Und das spielte auch in den Sessions, in denen es nicht darum ging, spielt es immer irgendwie eine Rolle. Ne? Also es gab Vorträge von Leuten, die haben eben vorher was anderes gemacht. Corona hat ihnen ihr Feld versperrt. Auf einmal haben sie sich YouTube zugewendet, ja, und irgendwelche Selbsthilfevideos. Oder auf einmal haben sie sich Twitter zugewendet oder sonst so weiter. Bei mir ja auch, ne? Aber das fand ich sozusagen nur eher eine methodische Reflexion, aber nicht eben sozusagen eine hinsichtlich dessen, was der Wissenschaftsbetrieb oder Karrierepolitiken angeht.
Da würde ich dich einfach gerne nochmal direkt selber fragen. Also du bist ja auch am ersten Tagungstag ja auch auf einer Sonderveranstaltung gewesen. Tatsächlich auch eine Art auch Podiumsdiskussion. Ich glaube, es war Sozialforschung unter Corona-Bedingungen. Würdest du vielleicht ein bisschen was dazu sagen?
Ja, also das war, ich fand es vom Setting her spannend, weil das waren ja sozusagen etablierte Profen. Sozusagen dann jemand von der DFG, jemand von der österreichischen Förderlinie und dann im Endeffekt auch zwei Mittelbauler, die natürlich auch diese Mittelbauposition reinbringen sollten. Aber da fand ich natürlich ein bisschen das Tragische, dass die Zeit eigentlich so kurz war und das natürlich wiederum von DFG und FWF-Seite vielleicht nicht unbedingt darum geht, so heikle Themen dann anzugehen, ne? Oder wo man dann ganz schnell sagt, naja, wenn man da sich jetzt kümmern würde, dann würde man aber das Geld woanders wegnehmen, ne? Das kommt dann schnell so das Argument, da ist ja eh kein Geld da, weil letztlich muss man auch sagen, ist es eine Frage, die irgendwo auch mit Geld zu tun hat, ne? Und das fand ich so ein bisschen, also ich fand es gut, dass es überhaupt präsent war, aber das ist natürlich der Interaktionsdynamik geschuldet, dass es dann sozusagen kaum eine Rolle spielt. Wobei, was ich sehr schön fand, ist, dass ich glaube seitens der Fördersachen, ne, es dann immer so hieß, also in den Gutachtenleitlinien, da steht das ja drin, dass man auf sowas achten soll. Und dann hatte Jo Reicherts, der ja auch langes Fachkollegmitglied war, gesagt, er hat in der ganzen Zeit in nicht einem einzigen Gutachten wurde darauf Bezug genommen. Ja, und was ich sehr schade fand, das ist das, wo dann die Zeit der Diskussion zu Ende war, wenn man dann mal darüber redet, wie ist eigentlich diese Dinge, ne, sozusagen durch diese ganzen Reviews, diese gegenseitigen Begutachtungen, wenn auch wenn da teilweise gesagt wird, wir schreiben dreimal mehr Gutachter und Gutachterinnen an, als wir sozusagen benötigen, weil das so lange dauert, dann ist auch die Frage, kriegt man eigentlich gute GutachterInnen oder nicht? Oder ist das Zufall? Und sozusagen will man dann denen, die dann wenigstens Ja sagen, will man dann nicht vor den Karren fahren, ne? Wenn man vielleicht, obwohl man das Recht hat zu sagen, man kann auch ein Gutachten sagen, hey, das ist nicht gut genug, arbeitet nochmal nach. Aber da das ja alles auf sozusagen ehrenamtlicher Basis passiert, ist das auch ganz heikel, da Kritik zu üben, ne? Das ist sozusagen fast auch schon ein Tabu, weil natürlich jeder auch Gutachter und Gutachterin ist und jeder ist auch Antragsteller und Antragstellerin. Und man will ja wiederum auch nicht sozusagen der jeweils anderen Seite sozusagen vor den Karren gehen. Ne? Aber das ist was, wo man zum Beispiel eben sagen könnte, hey, okay, also wenn das eigentlich fast nie berücksichtigt würde, dann wird das auch in Zukunft nicht helfen, wenn man bei einem Antrag schreibt und übrigens in Corona hatte ich es irgendwie ganz schlecht, weil ich Eltern gepflegt habe, weil ich Kinder zu Hause hatte, weil ich sonst was hatte, dann ist das schlicht und einfach nichtig. Weil es ja immer die Diskussion ist, gehen wir davon aus, dass es ein Standard, einen wissenschaftlichen Standard ist, den wir nicht verwässern wollen, weil jetzt Pandemie ist? Da klärt quasi die Fördereinrichtung zumindest für sich die Frage, ob wir in einer Krise sind. Nämlich sie sagt, nö, es läuft alles quasi so weiter. Oder natürlich gibt es auch Sonderhilfen, ne? Aber oder gehen wir davon aus, dass das was ist, wovon wir dann, womit wir dann sozusagen, und das ist ja dann die Angst, die jeder hat, vor Wissen, vor der Höhe des wissenschaftlichen Standards, an dem wir uns alle messen, abweichen. Und das wollen wir auch nicht. Und dann kommt man ganz schnell in die Idee von, dass man halt das nicht machen kann. Aber andererseits habe ich ja versucht, also tut mir leid, dass das so ein bisschen, man sieht, das hat mich noch ein bisschen beschäftigt, da steckt noch was drin. Nein, aber ich habe schon versucht, darauf hinzuweisen, dass es halt sozusagen nicht, also man kann nicht die eine soziale Gruppe ausmachen, die besonders betroffen ist, sondern das ist sehr individuell, sehr unterschiedlich gelagert, sehr an wirklich Gelegenheitsstrukturen und Ressourcen gebunden. Und man kann, sollte zumindest drüber reden, aber in dem Sinne wurde halt wenig drüber geredet. Vielleicht habe ich es auch dann oder wir als Mittelbauler das vielleicht nicht deutlich genug gemacht. Aber ich fand eben schade, dass es am Ende so ein bisschen in die Richtung ging. Dann ist halt oft die Zeit nicht mehr da bei so einem Plenum. Ne? Die Frage ist, wie das dann weitergeführt wird. Aber da gibt es ja, sage ich mal, siehe Twitter und sonstige Kampagnen, ist das ja zumindest irgendwo schon auch präsent. Sehr schön fand ich vielleicht noch von dem anderen Mittelbauler, also Thilo Krenz, fand ich eine schöne Bemerkung. Die hatten so eine Initiative gestartet, ne, so eine Petition, sind da ins Gespräch gekommen. Jeder hat immer die sozusagen Verantwortung weitergeschoben. Und das fand ich eine tragische, aber sehr richtige Erzählung, wo er dann gesagt hat, und irgendwann haben wir es sein lassen, weil du als Mittelbauler eben die Kraft nicht hast und weil es dann wichtiger ist, den nächsten Artikel oder den nächsten Antrag zu schreiben und du halt ohne, sag ich mal, wirklich ernsthaftes Backup von entfristeten Stellen oder höheren Stellen, du den Fight dann einfach irgendwann sein lässt, ne? Weil du deinen Arsch retten musst. Und das fand ich, ja, so, ne? Das, die Erzählung kommt dann und das nimmt man halt so hin. Dann nicken alle und sagen, oh ja, ist ja irgendwie schon doof, ne? Entschuldigung.
Interessant ist, dass wir jetzt Corona-bezogen so sehr auf die Stelle des Mittelbaus sind. Ich erinnere mich, dass wir letztes Jahr vielleicht doch noch ein bisschen skeptische Diskussionen geführt haben über diese Mittelbauinitiativen auf dem Kongress und so weiter. Also ich glaube, ja, also da war, und es gab, glaube ich, auch, also auch beobachte ich auch mir selber doch auch im letzten Jahr oder in der letzten Zeit eine Politisierung über unsere eigene Position. Wir werden sicherlich auch nochmal eine eigene Folge machen, wo wir über Ich bin Hanna und ähnliche Fragen, die da sicherlich auch mit reinspielen, aber die, glaube ich, auch nicht ganz zufälligerweise jetzt vor dem Hintergrund von Corona nochmal aufkommt. Also das könnte man nochmal überlegen, wie das zusammenhängt.
Ja, also wie gesagt, ich würde es kurz fassen, würde sagen, Corona katalysiert Probleme, die vorher natürlich schon da waren, ne? Aber auch übrigens, also um das vielleicht noch zu sagen, auch methodischer Art, ne? Also dass sozusagen vielleicht bestimmte Methoden jetzt quasi Oberwasser erfahren oder andere untergehen zu drohen oder so, das sind Dinge, die es vorher auch schon gab. Das finde ich übrigens ganz spannend, weil war das nicht bei Joachim Renn auch das Thema, ne? Also dieses sozusagen diese, oder insgesamt finde ich es eine spannende Frage, ne? Ist, wenn man von Post-Corona ausgeht, ist es dann wirklich eine Transformation zu was anderem hin oder werden dadurch eigentlich, ne, so ein bisschen wie im Sinne einer zweiten Moderne, Dinge katalysiert oder beschleunigt, die eigentlich ohnehin schon irgendwie im Laufen waren? Also siehe Digitalisierung oder siehe eben Prekarisierung des Mittelbaus oder siehe bestimmte Internationalisierung qualitativer Methoden etc.
Das ist ja die gute alte Brennglas-These eigentlich, ne? Oder zumindest im Brennglas sehen wir Sachen deutlicher, die eigentlich schon da waren. Vielleicht werden sie auch beschleunigt, verstärkt. Das ist ja eine These, man kann es schon fast nicht mehr hören, aber irgendwie ist das schon so ein bisschen Konsens, den wir jetzt, oder ist das so, oder haben wir dann Dissens an der Stelle innerhalb der Soziologie schon fast finden können? Also es wird immer so gesagt, nein, es ist gar keine Post-Corona-Gesellschaft, sondern und Interaktionsformen haben sich gar nicht total verändert, sondern sie verstärken auch, was weiß ich, Kleingruppenbildung, wie es Hirschauer dann beschrieben hat, oder also verschiedene Phänomene. Da haben wir, glaube ich, kleine Differenzen, aber im Prinzip ist schon diese These, Corona verstärkt das, was eigentlich vorher angelegt ist.
Aber da läuft es dann die Perspektive, dass die Corona-Pandemie Leute schon ungleich trifft? Also wenn wir jetzt einfach nur sagen, da passiert was und jetzt wird es sichtbarer, weil derart prekär, dass es anders kommuniziert wird, anders sichtbar wird. Und da läuft das dann nicht die Perspektive, dass unterschiedliche Gruppen, Menschen unterschiedlich betroffen sind und zwar auf unterschiedliche Art und Weise. Also das haben wir ja zum Beispiel gerade immer in unserer, also das haben wir ja zum Beispiel allein schon in unserer Vierergruppe, dass die Eltern unter uns das ja schon ganz anders erleben als René und ich zum Beispiel. Also wieder,
womit die Eltern ja geoutet sind.
Ja.
Nein, also erstmal, es gibt Eltern, denen geht es auch gut. Ne? Also in der Wissenschaft müssen viele Leute pendeln. Ne? Teilweise, ich habe auch von Eltern gehört, die froh sind, sozusagen in dem Sinne durch die Pandemie, weil sie endlich bei ihrem Kind sein können. Ich glaube nicht, ich glaube, vielleicht war es ein Konsens bei den Sachen, die wir gesehen haben, aber wenn man ins Programm guckt, gab es da ganz viel auch im Bereich Intersektionalität und Kritik, wo schon drastischere Effekte sichtbar wurden. Oder ich war auch in einem, wo es ne, so zum Beispiel um Studierende ging, also dass natürlich zum Beispiel ganz klar große Gefahren bestehen, dass Studierende aus eben sozioökonomisch deprivierten Herkunftskreisen ganz große Gefahren bestehen, dass ihr Studium viel eher abbrechen, als wenn du quasi.
Aber dann würde man ja, Entschuldigung, wenn ich dir da reingrätsche, da würde man aber sagen, naja, die Tendenz war wahrscheinlich vorher auch da, die wurde jetzt einfach nur auch nochmal katalysiert, verstärkt, oder?
Naja gut, in dem Sinne würde ich sagen, ist auch die Post-Corona-Gesellschaft eine moderne Gesellschaft und nimmt damit sozusagen die ganzen Spannungen und Ungleichheiten der modernen Gesellschaft mit. Aber also klar, da sind wir vollkommen in diesem Thema drin, ne? Was ich auch fand, was in dieser Session, wo es um den Krisenbegriff ging, ganz zentrales Thema war. Ne? Also dieses, wenn Moment, Pandemie...
Muss man, glaube ich, sagen, meinst du die jetzt am zweiten Tag? Oder
am zweiten Tag, genau. Am zweiten Tag gab es, glaube ich, eine. Aber ich meine, es ist ja eh jetzt vergangen. Also deswegen ist jetzt, glaube ich, die genaue Session auch weniger relevant als vielmehr, was ich dort auch mitgenommen habe. Also dieses schon auch, dass es eine Chance ist, nochmal richtige Begriffsarbeit zu leisten. Also sich zu fragen, was ist eine globale Krise? Wo muss man Krise von Normalität abgrenzen? Muss man Krise von Irritation abgrenzen oder eben von Problemen? Und wenn man dann mit all diesen Begriffen auch noch aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven arbeitet, was sieht man dann? Ne? Also siehe auch Ajits und meinen Vortrag, der ja schon irgendwie darauf hinauslief, zu sagen, eine Krise sehen wir jetzt an unserem sozusagen ganz kleinen alltäglichen Beispiel eben des Betreten eines Bäckerladens. Sozusagen, dass man da jetzt nicht unbedingt Handlungskrisen sieht oder Interaktionskrisen, aber natürlich Irritationen, die irgendwie repariert werden müssen, ne, wo auf einmal sozusagen dann Kompensationen notwendig sind. Und diese Erschütterung sehen wir schon, aber die Reparaturmechanismen scheinen weitestgehend zu klappen, zumindest in dem Bereich. Ne? Aber ich glaube, es gibt andere, wo es vielleicht sozusagen eben dann nicht hinhaut.
Gab es Sessions, habt ihr das beobachtet? Also ich weiß nicht, ich schließe nochmal an meine eigene Frage an, ich weiß aber auch gar nicht, ob die sind was oder nicht, aber gab es Sessions, wo die SoziologInnen darüber reflektiert haben, welche Rolle SoziologInnen bei der Thematisierung und Reflexion dieser Krise in der öffentlichen Gesellschaft innehatten? Also weil, war das, also habe ich das falsch wahrgenommen, ist das subjektiv, aber dass relativ viele SoziologInnen zu dieser Krise öffentlich hörbar waren. Und ich frage mich, ob es darüber auch eine Reflexion gab. Also wäre ja auch eine interessante Gegenwartsanschauung zu schauen, welche Rolle die Profession innehat. Oder ist das auch ein Thema, was nicht da war?
Doch, ich hatte das ja am Anfang, also in der Keynote am Anfang von Balösius spielte das auch eine Rolle, ne? Also dieses, dass zum Beispiel das zumindest politisch Rahmen der Pandemie als eine gesundheitliche Krise dazu geführt hat, dass eben bestimmte Professionen auch erstmal nicht so gehört wurden. Eben nicht nur die Soziologie nicht, sondern zum Beispiel
nicht
auch die Psychologen nicht. Ja, nicht gehört wurden. Aha. Also natürlich in der Presse schon, in der Presse haben die natürlich jeden gefragt und so. Und da wurde ja, glaube ich, auch teilweise schon sozusagen von der Renaissance der Soziologie, endlich sind wir gefragt. Ja. Aber sozusagen auf der Ebene, wo es dann vielleicht auch, sage ich mal, wirksam ist, wenn man sich äußert, ne? Nämlich sozusagen vielleicht der Politikberatung, da war eher doch eine Art, ja, vielleicht gläserne Decke oder so, ne? Nämlich dadurch, dass die Pandemie als medizinische, gesundheitliche Krise gesehen wurde, wurden eben Virologen, Mediziner gefragt, aber es wurden eben zum Beispiel keine Pädagogen gefragt, wenn es um Kitaschließungen ginge, keine Psychologen, wenn es um irgendwie Homeschooling, Homeoffice und so weiter und so fort, um Kontaktbeschränkungen ging und eben auch keine Soziologen und Soziologinnen. Und
ja, das ist eher was. Interessant war dabei, Entschuldigung, genau, dass Balösius, der ja diesen Infrastruktur, den etwas weiteren Infrastrukturbegriff vertritt, dann auch gesagt hat, dass das sozusagen ganz klar den rechtlichen Grundlagen des Infektionsschutzgesetzes gefolgt hat, wo sozusagen drin steht, und das ist ja schon auch ein älteres Gesetz, das jetzt nochmal in Beschlag genommen wurde dafür, dass gemäß des aktuellen Standes des Wissens in der Virologie und Medizin und Hygiene bestimmte Entscheidungen getroffen werden müssen und nicht des soziologischen, psychologischen und so weiter Wissens. Also das ist wirklich eine knallharte rechtliche Frage. an der Stelle auch sei. Also was Paul ja auch gerade ausgeführt hat.
Wobei ich das wirklich die spannende, also das fand ich die, das hatte ich nicht gesehen. Also sozusagen in diesen, was du jetzt gesagt hast, wenn es um diese, also was Theresa gefragt hat, wenn es um die Reflexion des Standes der Soziologie oder der Profession der Soziologie ging, dann kam das vor. Aber ich glaube wirklich, die Hotshit sozusagen Forschung zu Corona ist eigentlich noch genau diese, warum ja auch die Mediziner mit ihren Dingen nicht durchgekommen sind. Ne? Also wie eigentlich das sein kann, dass quasi Wissen, Expertenwissen, dazu gab es ja auch viele Panels, ne, Expertenwissen bereitstand, aber Expertenwissen auch immer sehr oft, gut, die billige Antwort ist, weil das politische System nach einer anderen Logik verfährt, aber trotzdem genau danach zu zeichnen, wie, warum, wann, was aufgenommen wird und wann was ignoriert wurde, das finde ich ist nochmal sozusagen so Diskursforschung, auf die ich wirklich sehr, sehr heiß wäre, die aber auch nicht ohne ist und wahrscheinlich auch nicht von einem einzigen kleinen DFG-Projekt geleistet werden kann. Das würde ich nur sagen, ich finde, man hat vielleicht auch im Metakontext vielleicht ein Problem sozusagen von Wissenschaftsförderung gesehen, dass natürlich ganz vieles immer so Einzelprojekte, klar, also erstmal sind ganz vieles Dinge gewesen, wo Leute neben ihrer eigentlichen Forschung betrieben haben, ne? Also sozusagen noch dazu, oder wo Leute eben natürlich vielleicht in einem Projekt sind, ja, aber ein DFG-Projekt ist halt die Frage, ob das eigentlich reicht. Also man hat da eine ganz starke Parzellierung sozusagen der Forschungsthemen gesehen, ich glaube eben aufgrund einer Parzellierung der Forschungsförderung.
Ja, also ich meine, das mit den Expertinnen, Experten und aus verschiedenen Richtungen, ich meine, es gab ja eine ganze Menge Sessions, die sich mit der neuen Rolle von Expertinnen, Experten im politischen Spiel, der Rolle von, also interessant war, ich weiß nicht mehr genau, welcher Vortrag das war, da wurde im Prinzip die Rolle von Drosten nochmal nachgezeichnet und diagnostiziert, wie er im Prinzip durch das relativ frühe journalistische Auftreten im Prinzip in seinem Podcast, wie er dann so eine Rolle erhalten hat und den wieder dann vom RKI überholt hat und so weiter und so fort und dann auch zu einer einflussreichen Persönlichkeit, auch mit einer Hidden Agenda, da kann man sich jetzt drüber streiten, also das wurde dann bereits diskutiert oder wurde in dem Vortrag halt so thematisiert, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Session das genau war, sowas wurde thematisiert, also auch für andere Expertinnen, aber da wurde er eben auch nicht als Wissenschaftler, sondern als Experte. Und ein Experte, der ja sozusagen auch immer das Wissen ordnet und sortiert. Das zeichnet ja also auch in der klassischen Definition Experten aus. Also das ist gar nicht die Forschung, die man selber macht im Detail ist. Und für die Soziologie, ich überlege gerade, wo, also bei Balösius wurde das thematisiert, gab es noch andere Sessions, wo es eine Reflexion der soziologischen Rolle gab, also es gibt so reflexiver Sozialforschung gab es ein paar Sachen, aber das waren dann eher spezifische Sachen, zum Beispiel zu Publikationskulturen, zur Praxis des Theoriebildens, da war ich leider nicht, hätte ich gern gesehen, war aber parallel zu unserer Session, da gab es so ein paar Sachen, das ist ja auch durchaus ein Thema, aber die Rolle der Soziologie in der
Gesellschaft. Naja, also bei Public Sociology spielt das natürlich irgendwie immer eine Rolle, ne? So, also, und da gab es, glaube ich, schon ein paar dazu. So, die Frage.
Da war, glaube ich, aber keiner von uns, ne? Da,
nö. Aber also von daher wäre noch die Frage, was habt ihr sozusagen, was sind so die überraschendsten Sachen, die ihr mitgenommen habt? Also, weil ich habe mir so danach gedacht, also, oder in Vorbereitung jetzt, dass wir uns treffen. Ich glaube, zwei Sachen hätte ich. Das eine ist, ich habe das Gefühl, in so einem Meta-Ding, also über alles hinweg, dass ich nochmal spannend fand, eigentlich das, wo Soziologie was leisten kann, nämlich wie stark dieser Einfluss von so, ja, moralischen Milieufragen oder eben dieser Idee von, man will sich halt im öffentlichen Raum sozusagen nicht bloßstellen, ja, und deswegen zum Beispiel ganz oft Dinge nicht gemacht werden, obwohl sie eben pandemieschutztechnisch anzuraten sind. Das habe ich, also nicht nur in unserer Session, ne, wo das eine Rolle gespielt hat, sondern auch darüber hinaus habe ich das oft gesehen, dass es quasi, dass es sozusagen eine wissenschaftliche oder pandemieschutzmäßig sinnvolle Antwort gibt und dass das, was wir in der sozialen Realität sehen, ganz oft dagegen bricht, ja, und dann die Leute sich fragen, ja, aber warum halten die Leute sich nicht daran? Also in unserem Fall, warum machen die Leute Kinnmasken, obwohl das unhygienisch ist? Warum durchlaufen die Sicherheitsabstände? Warum weisen die Leute mit Nasenpimmel nicht drauf hin? Und so weiter und so fort. Und ganz oft ist die Antwort irgendwie, ne, so, wir sind halt soziale Wesen und vermeiden das halt irgendwie, vor allen Dingen auch unter Fremden. Das fand ich Metaebene gut. Und jetzt vielleicht noch einen kleinen Insight. Sozusagen in der Sektion Jugendsoziologie mit der Sektion Techniksoziologie von habe ich einen sehr schönen Vortrag gehört von einem Forschenden über so eine Jugendgruppe, der quasi beschrieben hat, wie ein Jugendlicher zwei Freundeskreise auf einem Discord-Server zusammengebracht hat. Der eine war rein weiblich aus der Schule, der andere war männlich aus so einer Gaming-Szene. Und er war eben auch in eins dieser Mädels verliebt. Und in diesem Zusammenführen hat dann dieses Mädel sich in so einem anderen Typen von diesem Discord-Server sozusagen verliebt. Und das, was, sag ich mal, im Realraum so ist, dass die Leute dann, ne, die stehen dann bei einer Party abseits und du musst es nicht sehen. Das passiert natürlich auf so einem digitalen Discord-Server in your face, also vor deinen Augen, ne, stechen die dir das Herz aus. Und das fand ich genial, also tragisch, aber auch, also spannend, aber auch genial, weil sich da eigentlich so Themen von Jugendfragen, Peer-Fragen, aber auch mit Digitalisierung und Plattformtechniken und dann wiederum mit sozusagen, wozu zwingt ein Corona, verbunden haben. Und das war einfach so ein Datum, was ich einfach, das war so, ne, also das eine war so ein Metading und das war einfach so ein schönes Datum, an das ich noch lange denken werde.
Ich finde nur die Frage, was wir überraschend fanden, finde ich natürlich ein interessantes Kriterium daran, was man von der Tagung mitnimmt. Das ist natürlich auch eine bestimmte Vorstellung davon, dass überraschende Forschung gut ist. Das könnten wir, glaube ich, auch nochmal gesondert diskutieren. Aber ja, ich fand durchaus auch den, das war ist natürlich jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt mehrfach unsere eigene Session. Wir hatten diese eigene Session, in der wir neue Raumformen des Social Distancing untersucht hatten und da Videoanalysen aus unserem Videoanalyse.net vorgestellt hatten. Da waren ja wir drei, also alle außer Theresa, waren da
so viel zum Outing.
Quasi Host. Ja, du hättest ja mitmachen können, wolltest aber
ja,
nicht.
Ja, easy.
Die haben wir gemacht und da, also von dem Laufen durch die Mall, über das Schlangenstehen beim Bäcker, über Studien zum Maskentragen an der Käsetheke, über den verschiedene Studien zum Protest oder auch das Cornern auf einem Platz in wo war das? Bochum?
Nee. Bochum.
In Bochum, also solche Studien und da verschiedene kleine alltägliche Phänomene, die ja größtenteils doch Corona-related mit dem Social Distancing zusammenhingen, die dann doch aber auch eigentlich relativ alltägliche Phänomene waren, also Cornern und das Auflösen einer Cornering-Situation. Es wäre auch die Frage, haben wir da, ist das was ganz Neues oder ist das, also Cornern gab es ja auch vorher schon, wie Anna ja zum Beispiel auch gesagt hat, aber hat sich jetzt sozusagen verfestigt unter diesen Corona-Bedingungen und den ganzen Umgang. Also ich finde, hatten wir sehr schöne Beiträge und dein Beispiel war ja auch eine mikrosoziologische Beobachtung, die du jetzt beschrieben hast mit dem Discord. Hier in unserer Session dann die Sachen, die sich sozusagen leibkörperlich, die wir beobachtet haben mit Video. Etwas, was ja auch am ersten Tag in dieser großen Theorie-Session, der Theorie-Sektion der Post-Corona-Gesellschaft. Ich habe da leider nur den letzten Vortrag von Stefan Hirschauer vollständig gesehen, aber der ja auch hingearbeitet hat auf diese Frage, also inwiefern sich Humandifferenzierungen durch diese virale Irritation verändern, beziehungsweise in unterschiedlichen Ländern auch, also in Südostasien zum Beispiel oder in Asien viel stärker mit einer ganz harten Humandifferenzierung durchgezogen werden durch strenge Quarantäneregelungen, die hier in Europa und in anderen westlichen Ländern so, naja, nicht so wirklich durchgezogen wurden, aber dafür auf diese Phänomene, die wir ja dann zeigen konnten, mit dem, na, man weist die Leute nicht so richtig darauf hin, dass sie jetzt eine Maske tragen sollen. Man hält zwar ein bisschen Abstand, aber durchbricht das auch immer wieder. Und diesen etwas softeren Umgang damit, das fand ich so nicht unbedingt überraschend, aber doch präzisierende und immer genauer werdende Beobachtungen. Das wäre so, fand ich eigentlich interessant.
Ich finde generell, also ich würde euch erstmal dazu stimmen auf jeden Fall. Ich finde, mir sind so zwei, drei Sachen interessant aufgestoßen, um so zu formulieren. Ich meine, das eine liegt natürlich ein bisschen an der Tatsache, dass ich mich selber auch mit Interaktionen auseinandersetze und wir auch gemeinsam diese Session natürlich hatten, wo Interaktionsanalyse betrieben werden, aber gewissermaßen die vielleicht auch wieder Aufwertung der Face-to-Face-Situation der leibkörperlichen Präsenzinteraktion, nicht nur als Untersuchungsgegenstand, sondern auch natürlich gewissermaßen auch für uns als Alltagserfahrung, dass die hier gewissermaßen nochmal betont wird, unter sozialtheoretischer Perspektive, was auch Hirschauer in seinem Vortrag nochmal sehr, sehr stark und bedeutsam gemacht hat, fand ich einfach sehr gut. Und das hat sich dann tatsächlich auch in so anderen, einerseits so ein bisschen mikrosoziologisch angehauchten Sessions, andererseits aber halt auch so, ich sag mal, körpersoziologischen Diskursen halt irgendwie deutlich gemacht. Ich finde tatsächlich so, es gab ja tatsächlich auch so 2, 3 Sessions, die sich mit dem Thema der Sexualität auseinandergesetzt haben. Ich konnte gewissermaßen jetzt nur eine besuchen, die ich sehr, sehr spannend fand, unter anderem auch mit Gesa Lindemann, die dort vorgetragen hat. Und generell kann man sich, glaube ich, schon die Frage halt stellen, was es eigentlich gewissermaßen auch mit uns macht in der alltäglichen Begegnung. Paul hat es ja vorhin schon gesagt, mit Fremden, wie wir uns eigentlich auch kontaktmäßig Leuten annähern können, ohne ständig gewissermaßen irgendwelche vermeintlichen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen irgendwie zu unterlaufen. Was macht das gewissermaßen mit unseren Selbstverständlichkeiten? Und ich finde, das ist tatsächlich etwas, was so vor dem Hintergrund der Fragestellung, was denn dann irgendwann vielleicht eine Corona-Gesellschaft ist, oder wo bewegen wir uns eigentlich da irgendwie hin? Oder gibt es so eine Post-Corona-Gesellschaft überhaupt? Oder ist es gewissermaßen die Erarbeitung einer sukzessiven und permanenten Kompetenz mit Mutation und Abwandlung des Coronavirus oder des Covid-Virus gewissermaßen irgendwie umzugehen? Also das sind ja tatsächlich so Fragen, die wir nur andeuten können. Also wir können versuchen, da so ein bisschen zu prognostizieren und in die Zukunft zu schauen, aber wir haben natürlich doch darauf auch keine Antworten. Aber ich finde, auf dieser Mikro-Interaktions- und auch körpersoziologischen Ebene lässt sich ganz wunderbar darüber auch nachdenken. Das war so das eine. Und das andere ist ja wieder so ein bisschen die Metaperspektive darauf. Nämlich, dass es, wenn ich mir jetzt wir hatten darüber auch schon mal, glaube ich, in einem der vergangenen Podcasts gesprochen. Natürlich, ich meine, wir leben jetzt in der Krise. Ja, und zwar in einer Krise, die halt wirklich die ubiquitär ist, an der keiner vorbei kann so richtig. Ja, also weder, dass wir können uns als Soziologin halt auch nicht rausnehmen und sagen, wir befinden uns nicht in der Gesellschaft und beobachten gewissermaßen, wie andere mit der Finanzkrise beispielsweise zurechtkommen. Nein, wir sind jetzt sozusagen mittendrin und müssen irgendwie auch versuchen, aus diesem Schlamm und aus diesem Schlamassel irgendwie rauszukommen und halbwegs irgendwie eine Übersicht zu gewinnen. Aber trotzdem habe ich halt so den Eindruck, dass das wahrscheinlich auch für alle weiteren größeren Tagungen so sein wird, dass der Krisenbegriff, so ungeklärt er zu sein scheint, ein Dauerbrenner ist, der auch auf den nächsten größeren internationalen Tagungen immer wieder zum Thema gemacht wird. Ich weiß nicht, ob das weiterführt oder nicht, aber es ist zumindest etwas, was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren.
Ich würde gerne noch eine Frage probieren, die ist ein bisschen, weiß ich, schwammig wahrscheinlich, und die habt ihr aber auch schon aufgegriffen, ich glaube, das war vor allem Paul. Es ist doch auch etwas Besonderes für ein ÖDGS, dass man einen mehr oder weniger geteilten Gegenstand hat, der soziologisch, analytisch, theoretisch, diagnostisch, perspektivisch gebrochen wird. Ja, also wir haben Corona als geteilten Gegenstand und der wird gebrochen. Wir haben jetzt so die Schlagwörter von anderen Kongressen gehabt, die dann so allgemeine Begriffe nutzt, die dazu führen, dass wir über verschiedene Gegenstände sprechen. Und es ist doch schon beeindruckend, dass man jetzt einen Kongress hat, der sich mehr oder weniger in Anführungsstrichen dem gleichen empirischen Phänomen zuwendet. Also natürlich gebrochen und so weiter, aber wir reden ja jetzt komplett über Corona. Ist das nicht etwas Charakteristisches? Also sicherlich gibt es auch ab und zu oder regelmäßig Tagungen und Kongresse, die sich einem empirischen Gegenstand aus verschiedenen soziologischen Perspektiven zuwendet, aber dass man das für einen derart großen Kongress hat, ist doch, glaube ich, schon etwas Selteneres, wenn wir doch sonst einfach thematisch viel, also andere forschungsverschiedene Gegenstände haben, die dann über einen analytischen vielleicht oder einen Metabegriff subsumiert werden können. Und das macht doch jetzt hier gerade schon was anderes, oder? Nummer eins, Nummer zwei ist, wenn wir das haben, dann ist es vielleicht auch spannend nachzufragen, gibt es Integrationsarbeit, die versucht, verschiedene soziologisch-analytische Perspektiven, methodische Perspektiven, theoretische Perspektiven zu integrieren? Gab es auch Ansätze, die sich damit auseinandersetzen, wenn wir jetzt gerade diese verschiedenen Veranstaltungen haben mit den verschiedenen perspektiven Zugängen? Gab es auch welche, die versucht haben zu integrieren, was ist jetzt die Soziologie des Corona-Phänomens zum Beispiel?
Ich möchte ganz kurz zu deiner ersten Frage, also gefühlt, ich gehe jetzt schon seit ein paar Jahren auf so Konferenzen und gefühlt war irgendwie jede dritte Konferenz hat irgendwie Krise im Titel gehabt.
Krise. Lass mal eine Käseveranstaltung machen, bitte. Ja, okay.
Ja, Soziologie des Weines gab es, aber keine Soziologie des Käses. Käse gab es aber bei uns am Käsestand bei Paul Göhrig. Aber nein, also Krise war gefühlt auf ganz vielen Konferenzen Thema, ja. Und die alte Diagnose der Dauerkrise oder die Diagnose, dass also ich meine, in der bei Oevermann ist ja auch die Krise ein ganz wichtiger Begriff und so weiter. Das ist ja nichts ganz Neues in der Soziologie. Aber irgendwie haben wir jetzt ein Phänomen der Krise, auf das sich alle beziehen können.
Na, oder Corona. Hier
als Interaktion. Genau, aber auch als Krise, aber wir als Interaktionsleute können uns da genauso drauf beziehen, wie die Leute, die Familiensoziologie machen oder die Leute, die Wirtschaftssoziologie machen oder die Leute, die Netzwerkanalysen machen, wie auch immer. Vorher war es so, wenn andere Krisen, die vorher diagnostiziert wurden, die Finanzkrise 2008 war das, ja, also da konnte man jetzt als Interaktionsanalytiker, gab sicherlich so ein paar Sachen, Karin Knorr könnte was dazu sagen, aber vielleicht, aber aus einer interaktionsanalytischen Perspektive nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Und jetzt wurde diese Krise so manifest im Alltag und deswegen hatten wir alle einen Bezug dazu, denke ich. Und das hat das, glaube ich, auch geeint. Und ob die theoretische Integrationsarbeit geleistet wurde, also es gab natürlich Ansätze dazu.
Aber das muss man sich ja nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Also wir haben jetzt einen Gegenstand Corona und der ist natürlich vielschichtig. Also das ist genau der Witz, dass InteraktionssoziologInnen da eine bestimmte Perspektive drauf werfen, genauso wie zeitdiagnostische Perspektiven, interessant, was auch immer, ja. Also man könnte jetzt durch das ganze Potpourri gehen. Aber das Spannende ist, wir reden jetzt von einem gesellschaftlich geteilten Phänomen, was nicht einheitlich ist oder so. Aber genau da wäre es ja jetzt spannend zu sagen so, können wir am Ende über eine geteilte Wirklichkeit sprechen, sozusagen? Gibt es dann diesen gemeinsamen, können wir uns da integrieren?
Also zwei Sachen. Das eine ist, ich finde schon spannend, dass sozusagen vorhergehende gesamtgesellschaftliche Phänomene nicht so aufgegriffen wurden. Ich weiß jetzt nicht, wie das damals bei der Wende war, ne? Ob es dann einen Kongress gab, wo das so. Also ich glaube nicht mal dort. Ich glaube nicht mal dort wurde es so stark verhandelt. Witzig fand ich, dass natürlich sozusagen auch die nächste, nämlich die Klimakrise, hier und da in den Vorträgen durchschien. Ja? Also wo auch einer gesagt hat, ne, das ist die Krise, da wird's noch mal richtig arg. So, ne? Also da kam schon die nächste drohende Krise. Also deswegen glaube ich, finde ich auch erstmal eine Besonderheit. Das ist ja auch schon eine Diagnose für sich. Aber andererseits müssen wir sagen, haben wir da auch einen gewissen Bias drin, weil wir waren da, weil wir was dazu machen. Ich kenne aber genug Kollegen, Kolleginnen, die nicht da waren, weil sie halt gesagt haben, da gab es nichts für mich. Also von daher ist das natürlich jetzt auch ein Bias. Wobei ich irgendwo jetzt gelesen, 1600 Leute oder so seien da gewesen. Von daher ist es vielleicht doch was Eines. Zu der Frage, ob man, also ich glaube nicht, dass das Phänomen dazu eignet, die disparaten Linien der Soziologie jetzt zu vereinen, ja. Alle Clans tun sich zusammen, die Poststrukturalisten und die Subjekttheoretiker. Das glaube ich nicht, weil ich habe zumindest auch schon, ich glaube beim BMT-Talk dieses Jahr, beim Berliner Methodentreffen war das auch zum Beispiel erkennbar, Leute nutzen das auch für sich, ja, um zu sagen, hey, meine Theorie, meine theoretische Perspektive ist jetzt nämlich viel, viel wichtiger als eure, weil nämlich so, ne, meinetwegen Handlungstheorie jetzt endlich sozusagen versagt hat, weil die das alles nicht kann. Also von daher würde ich nicht sagen, dass es da.
Können wir endlich sehen, wie sich das Virus als Aerosol ausbreitet.
Ja, aber ich glaube jedenfalls nicht, dass sozusagen das Phänomen dazu eint, die sozusagen diese Gräben, die es in der Soziologie auch gibt, teilweise epistemologisch sinnvoll, teilweise karrierepolitisch ärgerlich, dass die dadurch sozusagen überschritten werden. Ich finde, das hat man gerade beim Krisenbegriff gesehen, weil natürlich könnte man, also es wäre toll, aber ich glaube, das ist auch was mich vielleicht, naja, ärgert, keine Ahnung, aber eine Beobachtung. Ganz oft heißt es, wir haben ja eine riesige Chance, ja, zum Beispiel eine riesige Chance, darüber mal zu reden, in welcher Gesellschaft wir leben wollen, ja, so feuilletonistisch, aber auch soziologisch. Jetzt haben wir eine riesige Chance, mal über irgendwas zu ändern, dass aber der Aufwand, das zu tun, viel zu groß ist und es deswegen würde ich wiederum aufgrund bestimmter forschungspolitischer Sachen, glaube ich, jetzt nicht passieren wird, weil natürlich wäre es spannend zu sagen, Es gibt Handlungskrisen, es gibt Situationskrisen, es gibt Strukturkrisen und alle drei eignen dazu, gesellschaftliche Krisen hervorzubringen. Und dann könnte man eben die theoretischen Gräben, ne, zusammenbringen und dann wäre das irgendwie ganz toll. Aber wie gesagt, das ist da dieses Business, also das ist doch das Spannende, eine Gleichzeitigkeit von eigentlich Krisen und Ausnahmezustand und auf der anderen Seite ganz viel Business as usual. Ja, also ich meine, gibt doch kaum ein Magazin, was irgendwie gesagt hat, oh Gott, dieses Jahr schaffen wir kein Special Issue oder nein, es wurde immer noch gedrückt, Deadlines wurden gedrückt, ja, oder es gab irgendwelche Förderlinien, die dann einfach in 2 Monate, ne, hier Corona-Forschung, aber ihr müsst innerhalb von 1 Monat euren 30-seitigen Vollantrag haben. Also da gab es ja auch, also auch wieder, ne, in so einer Doppellogik, Soziologie als Arbeit und Soziologie in dem, worauf sie schaut, ganz viel irgendwie diese Gleichzeitigkeit aus Business as usual und Krise.
Ich meine, das ist halt der blinde Fleck gewissermaßen auch, ne? Also auch der blinde Fleck sich selbst gegenüber und den eigenen Praktiken und Handlungen gegenüber, die man ja irgendwo anderen Ortes in der Gesellschaft halt auch beobachtet, um es mal so zu formulieren. Ich weiß aber auch nicht, ob es sozusagen eine Konvergenz da gibt oder nicht. Ich finde es, glaube ich, ganz interessant zu sehen, dass es halt einfach bestimmte Soziologien, das zieht jetzt wahrscheinlich wieder so ein bisschen in die Richtung Öffentlichkeit und Soziologie, dass es bestimmte Soziologien gibt, die in der Öffentlichkeit vielleicht auch in der Diskussion anschlussfähiger sind. Das sind dann vielleicht auch manchmal Makroansätze, die dann gewissermaßen über Krisen referieren, vielleicht auch aus unterschiedlichen funktional differenzierten Ansätzen oder sonst wie, aber zum Beispiel so Interaktionsanalysen oder ich sag jetzt mal Ethnomethodologen oder wie auch immer, die eigentlich auch spannende Beiträge leisten könnten in Bezug auf die Fragestellung, wie sich denn unser Handeln halt auch sichtbar verändert im Alltag, also jenseits der Frage, ne, der Aerosole und so weiter. Das sind eher weniger tatsächlich, also eigentlich keine öffentlichen Debatten, die ich da irgendwie sehe, die dann vielleicht irgendwie auch angestoßen werden. Das finde ich total spannend. Also ich verlange jetzt sozusagen nicht, dass jetzt irgendwie Ethnomethodologen und Leute, die dem Forschungsstrang irgendwie nahestehen, die Interaktionsanalysen betreiben, wie die kommunikativen Konstruktivisten und so weiter, dass die das irgendwie tun. Aber ich finde, es gäbe wahnsinnig viel zu sagen und man sieht leider Gottes gar nicht so viel. Ich verlange auch gar nicht, dass wir das tun müssen oder sowas. Es ist ja auch eine Frage, wie man Wissenschaft betreiben will. Aber ich glaube einfach, dass die Analysen wahnsinnig viel zeigen, um zu verstehen, jetzt, was es mit uns macht, sozusagen. Ja.
Da könnte man jetzt natürlich nochmal ansetzen und die Gründe dafür nochmal raussuchen. Und eine ist natürlich, dass die spektakulären, irritierenden, da wieder zu Pauls, was hat euch am meisten überrascht? Also dass die Differenz zwischen der Alltagssoziologie und der Konstruktion zweiter oder was weiß ich, wie vielte Ordnung, die wir halt als Ethnomethodologen oder kommunikative Konstruktivisten dann vornehmen, und das Wissen der Beteiligten darüber, wie Social Distancing funktioniert, das wäre nochmal aufzunehmen, ist halt nicht immer irritierend. Das kann es dann irgendwann schon auch mal werden, aber ich glaube, das ist ein Grund. Und außerdem ist es vielleicht das Bedürfnis dann doch genau nitty-gritty den Einzelfall und nicht die mit dem großen Pinsel drüber zu gehen. Ich wollte noch eine kleine Beobachtung, einen Punkt, der mir vorher noch aufgefallen ist. Adit hatte vorher, glaube ich, gesagt, dass der Körper und die Körperlichkeit in den Mittelpunkt gerückt ist. Es gab noch eine zweite Linie, die damit aber in direkter Verbindung steht. Es gab auch mehrere Sessions, sowohl zu Forschungsmethoden, aber auch zur Praxis oder zu den Formen der Digitalisierung und der, also zu Prinzip virtueller Präsenz. Dazu gab es enorm viel. Ich meine, wir machen unseren Podcast ja auch die ganze Zeit in der Form, wir haben das ja auch die ganze, wie nehmen wir Tagungen wahr, was macht das mit uns, dass wir das auf Zoom machen und so weiter und so fort. Das wurde auch sehr breit aus verschiedenen Richtungen aufgegriffen.
Ja. Aber man muss ja sagen, also man kann ja vielleicht nebenbei sagen, es gibt ja quasi wir haben ja eine Vorkongressfolge gemacht, quasi, die wo wir dann gesagt haben, die ist für den Giftschrank bestimmt. Heute sind wir.
Jetzt hast du es verraten.
Das ist doch für die OnlyFans-Subscriber, die müssen ja gelockt werden mit was. Nein, aber demgegenüber finde ich erstmal spannend, dass wir heute doch sehr seriös waren. Also das ist ja schon fast nicht zum Aushalten. Vielleicht könnte Theresa nochmal Video sagen oder so. Aber nein, trotzdem finde ich spannend. Ich glaube, man nimmt, also wenn jetzt wieder diese beiden Sachen, also vorher war ich zum Beispiel viel weniger motiviert. Also ein bisschen hat es mich genervt, ne? Mal wieder wieder ein Kongress, aber vor allen Dingen, also Kongress wäre ja toll, ne? Aber
wieder so ein Zoom-Kongress, ne? Und das erste Mal, wenn wir uns wahrscheinlich hoffentlich irgendwann wieder sehen werden, wird es wahrscheinlich Bielefeld sein. Ich habe schon gedacht, vielleicht ist das ganz heilsam, damit man nicht überfordert ist quasi von so großen Städten wie Wien, Barcelona oder Berlin, dass man erstmal mit sowas so ein bisschen um sich wieder so ein bisschen, ne, damit man nicht so, wie heißt dieses Paris-Syndrom, damit nicht SoziologInnen auf einmal in Ohnmacht fallen, wenn sie quasi in einer Stadt zu einem Kongress irgendwann mal wieder sind.
Das ist das Paris-Syndrom.
Und deswegen war ich, ja, das gibt auch so Menschen, die, weil Paris so eine Stadt ist, die so viel Hoffnung weckt, dass wenn du da bist, du dann quasi sozusagen fast umklappst. Nicht, weil die Stadt so toll ist, sondern eher, weil deine Erwartungen so hoch sind, dass du schon einfach umklappst, wenn du denkst, ich bin jetzt endlich da. Also von daher ist ja auch die Frage, ob es bei den ersten realweltlichen Tagungen dann sozusagen irgendwie so erste Hilfe-Beiständer gibt, um einen so mit Riechsalz wieder auf die Beine zu bringen. Das musste ich jetzt machen, um gegen die Seriosität anzugehen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, im Vorhinein dachte ich so, boah, ich habe eigentlich nicht so richtig Bock. Und ich habe sicherlich keinen Bock, außer in dem, also ich habe ja schon ein bisschen was, wo ich zu tun hatte, wo extra reinzugehen. Und es hat mich doch wieder gecatcht. Und ich meine, da ist man wieder vielleicht bei der Liebe zur Soziologie oder zum soziologischen Denken. Wie toll das ist, anderen zuzuhören. Auch dort, wo man Kritik äußert, aber auch dort, wo man es toll findet. Oder die was ganz anderes machen, ja, irgendwie eher strukturalistischer rangehen und so. Und ich fand es wieder einfach, ich fand es doch irgendwie sehr erhebend. Und es hat mich irgendwie dann doch freudig zurückgelassen. Und ich glaube, aber auch sogar für Corona. Also spannende Ideen dazu, was man da eigentlich noch machen kann. Und das fand ich schön.
Ich finde, so eine Veranstaltung ist dann halt eben nicht nur Wissenschaft, sondern eben auch Kultur, um das mal vielleicht so zu sagen. Und das fand ich in der Hinsicht dann doch irgendwie auch sehr bereichert. Was Bielefeld irgendwie anbelangt, ich denke, wir werden da einfach die Varusschlacht nachstellen, die Schlacht um Teutoburger Wald, da sind wir dann alle schon ganz gut damit beschäftigt. Und vielleicht verlieren wir auch den einen oder anderen dabei. Wir wissen es nicht, wenn es so weit
ist. Ich finde übrigens,
aber
ja. Man könnte auf Pauls Reaktion, man könnte, wenn vielleicht gibt es auf Bielefeld so Schutzräume, wo man sich via Zoom zum Beispiel dann in die Sessions einloggen kann, wenn einem die Co-Präsenz überfordert.
Also ich kann euch ja den Guide machen, so ist es nicht. Ne? Also es ist.
Gibt es dann die Kaffeefahrt nach Oerlinghausen, damit man sozusagen so den Luhmannschen Wandelweg oder sowas?
Ich bin ja auch mal hingegangen. Wir suchen den Zettelkasten natürlich, wir gehen zum Heiligen Schrein, das ist doch logisch.
Wer war das? War das nicht Barroso, der EU-Präsident, der extra nach Oerlinghausen wollte, was ich ja echt krass fand, ne? Also der in seiner Amtszeit extra, ich glaube 300, 400 Kilometer von Frankfurt nach Oerlinghausen ist, weil Niklas Luhmann in seinem Studium so wichtig war und ich gedacht habe, what the fuck, ich wusste überhaupt nicht, dass jemand außerhalb Deutschlands sozusagen dafür ein großes Feuer entwickeln kann.
Jetzt aber hassen uns Systemtheoretiker, weil du ihre Relevanz nicht anerkannt hast?
Nee, ich bin nach Oerlinghausen auch gefahren. Aber da, okay. ich habe es jetzt nicht, also, und es hatte schon irgendwie ein bisschen damit zu tun, weil ich im Studium ein großer Gesellschaft der Gesellschaft lag bei mir auf dem Klo und ist das abgegriffenste Buch, was ich habe. Weil ich viel drin gelesen habe. Das ist sehr wichtig. Ich habe es gelesen.
Scheiße.
Gott, es tut mir so leid.
Kommentar dazu. Ach, schön, das ist doch mal ein Abschluss.
Na gut, lass mal so stehen, würde ich sagen. Ich glaube, wir machen heute einfach mal, also wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich einfach vorschlagen, wir machen heute einfach ein kurzes und schmerzloses Ende, wo wir sozusagen noch nicht alles auslaufen lassen. Aber ich glaube zumindest, dass wir ganz gut und ordentlich diesen Kongress halt besprochen haben und abgesehen davon beginnt, also es ist so ein bisschen wie mit der Krise, also vor der Krise ist nach der Krise, vor der Konferenz ist nach der Konferenz und umgekehrt. Nächste Woche steht schon wieder die ESA an, die ja eigentlich in Barcelona wäre, aber die nun auch wieder nur zu Hause stattfinden wird. Und ich nehme mal an, dass wir zumindest irgendwie das zum Anlass nehmen werden, um wahrscheinlich wieder einen Podcast danach zu machen, damit wir einfach nicht zu viele Folgen für den Giftschrank produzieren müssen.
Sehr gut. Merci.
In diesem Sinne.
Das ist ein sehr schönes Fazit.
Ciao.
Tschüss.